Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Heute endlich, fast eine Woche nach dem Absturz von MH17 in der Ukraine, sind im niederländischen Eindhoven die ersten Särge mit sterblichen Überresten der Opfer eingetroffen. Eine ganze Nation ist in tiefer Trauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei den Tagesthemen. Es hat 50 Jahre gedauert, bis in den Niederlanden wieder ein Tag der nationalen Trauer ausgerufen werden musste. Heute war dieser Tag, an dem sich nach einem halben Jahrhundert zum Zeichen der Trauer alle Flaggen auf Halbmast setzten. Denn heute wurden mit zwei Militärmaschinen die ersten von insgesamt 193 niederländischen Todesopfern des mutmaßlichen Flugzeugabschusses in der Ukraine von Kharkiv nach Eindhoven geflogen. Am Flughafen dort empfing man sie mit allen Ehren und im Beisein des niederländischen Königspaares. Das Land ist nach wie vor geschockt und es ist tief bewegt. Bettina Scharkos.
1000 Lichter, 1000 Luftballons. Weiß ist die Farbe der Trauer und die Niederländer trauern wie hier am Abend in Amsterdam. Am Nachmittag läuten die Kirchenglocken eine Schweigeminute ein. Ein Land steht still, verneigt sich vor den Toten. Selbst die Räder der Windmühlen werden angehalten für einen Moment. Gleichzeitig am Militärflughafen Eindhoven, die ersten Opfer kehren zurück in ihre Heimat. Die Menschen mussten sterben, weil möglicherweise irgendwo in der Ostukraine ein Kämpfer einen Fehler gemacht hat, ein Passagierflugzeug abgeschossen hat, aus Versehen. Noch auf dem Rollfeld gedenken Angehörige, Regierungsvertreter und das niederländische Königspaar der Opfer. Andacht auch im Zentrum von Eindhoven. In dem kleinen Städtchen nahe der deutschen Grenze beten die Bürger für die Absturzopfer. Was soll ich sagen? Ich finde es sehr schlimm. Eine meiner Lehrerinnen ist unter den Toten. Ich denke, was jeder Niederländer jetzt denkt. Ich bin wütend darüber, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Ganz Holland trauert. Zum Glück haben wir keine Opfer in der Familie zu beklagen. Als am Abend 40 Leichenwagen mit den sterblichen Überresten der Opfer nach Hilversum fahren, stehen die Niederländer Spalier. In Hilversum sollen die Toten von Gerichtsmedizinern identifiziert werden. Der Todesflug MH17, eine der größten Katastrophen in der neueren Geschichte unseres Nachbarlandes. Gedenkgottesdienste in allen Kirchen, das Land vereint im Glauben. Verbunden sind wir heute in der Trauer. So viele Menschen wurden getroffen durch den Absturz von Flug MH17. Wir sind verbunden in Stille.
Verbunden in Stille.
Stille auch beim Trauermarsch in Amsterdam. Heute ehren sie ihre Toten. Ab morgen geht die Aufklärung des Unglücks weiter. Die Niederlande leiten die Untersuchungen am Absturzort, um die eine Frage zu klären. Warum?
Ja. Arnim Staudt steht für uns jetzt in Amsterdam. Arnim, wie haben Sie denn die Trauer der Niederländer an diesem wirklich schweren Tag für diese Nation heute erlebt?
Wir waren hier, als kurz vor vier die Glocken läuteten. Dann Punkt vier war mit einem Mal Stille. Und diese Stille hat sich auch auf die vielen, vielen Touristen übertragen, die hier den Platz vor dem Königsschloss normalerweise bevölkern. Und uns ist dann gleich aufgefallen, eine Dreiergruppe, ein Vater mit zwei Söhnen, Anfang 20, die mit geschlossenen Augen diese und Arm in Arm diese Schweigeminute verbracht haben. Und es war diesen Menschen so sehr anstrengend, anzumerken, dass das halt nicht ein verordneter Trauertag war, ein nationaler Trauertag, sondern etwas tief Empfundenes. Und es hat sich dann auch herausgestellt, diese drei Männer beklagten den Tod eines guten Freundes im Alter der beiden Söhne, der in dieser Maschine mit ums Leben gekommen ist. Es gab aber auch hier neben dieser stillen Trauer durchaus Töne, die gesagt haben, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Aufklärung und wir wollen, dass die Schuldigen bestraft werden.
Vielen Dank, Arnim Staudt, nach Amsterdam für diese Informationen und Schilderungen. Der Albtraum ist für die Niederländer noch nicht zu Ende und er ist auch nicht zu Ende im Osten der Ukraine. Die schwer bewaffneten Kämpfer der pro-russischen Separatisten in Donetsk und Lugansk sind offenbar nach wie vor wild entschlossen, sich weiter gegen die ukrainische Armee zur Wehr zu setzen. Offenbar ist es ihnen gelungen, mit Raketen zwei ukrainische Kampfflugzeuge abzuschießen. Und das noch während der Opfer aus der abgestürzten MH17 gedacht wird. Ina Ruck.
Auch im ukrainischen Charkiw hatte es am Morgen eine bewegende Trauerfeier gegeben. Kurz darauf war das erste Transportflugzeug Richtung Eindhoven gestartet. Der Flieger war noch in der Luft, als die nächsten Eilmeldungen kamen. Die Separatisten meldeten den Abschuss zweier ukrainischer Kampfjets. Für Trauer ist in ihrem Krieg keine Zeit. Auf einer pro-russischen Website tauchte dann dieses Video auf. Es soll die Trümmer eines der Jets zeigen. Stolz werden sie von den Separatisten präsentiert. 2-3 Kilometer von hier entfernt haben wir den Fallschirm gefunden, sagt einer der Männer. Der Kampfpilot hat sich mit dem Schleudersitz gerettet. Wir werden ihn suchen. Weit kann er nicht gekommen sein. Dann zeigen sie die Kennzeichnung des Flugzeugs. Hier ist der Beweis, ruft der Mann hinter der Kamera. Es war ein ukrainischer Jagdbomber, der Unschuldige tötet. Die Luftabwehr der Volksrepublik Donetsk hat ihn zerstört. Diese Männer hier mit ihrem Kommandanten. In Kiew bestätigt der Sprecher des ukrainischen Sicherheitsrats später den Abschuss, aber bezweifelt, dass Separatisten die Täter waren. Unsere beiden Maschinen waren in 5200 Metern Höhe unterwegs. Nach unseren vorläufigen Informationen wurden sie von russischem Territorium aus abgeschossen. Unklarheit herrscht auch über die genaue Absturzstelle und über den Verbleib des zweiten Kampfjets. Zunächst hatte es geheißen, beide seien in unmittelbarer Nähe des Ortes zu Boden gegangen, an dem auch die MH17 abgestürzt war.
Die Gefechte gehen also weiter im Osten der Ukraine und dort in Donetsk steht jetzt unsere Korrespondentin Goline Atay. Goline, was macht denn die Stadt für einen Eindruck im Augenblick?
Thomas, einen wirklich halb leeren und halb verlassenen Eindruck. Und die wenigen Menschen, die wir heute auf der Straße gesehen haben, die wirken nervös, die wirken erschöpft und die sprechen sehr, sehr pessimistisch über die kommenden Tage. Beide Seiten haben heute gemeldet, dass die ukrainische Armee Geländegewinne gemacht hat im Norden von Donetsk, dass offenbar zwei Städte von der Armee zurückerobert worden sind. Und wir sehen nach wie vor viele Separatisten auch vor unserem Hotel bewaffnet an vielen Straßensperren. Als wir uns heute angemeldet haben hier in der Stadt und unsere Presseakkreditierungen abgeholt haben in der besetzten Stadtverwaltung, die wirkte halb leer und auch dort machten die Menschen einen sehr gleichgültigen und niedergeschlagenen Eindruck.
Goline, Sie waren heute ja auch an der Absturzstelle von MH17. Sind dort immer noch diese Separatisten zu sehen?
Die Absturzstelle wirkt, beziehungsweise die Stellen wirken ungesichert. Sie sind ungesichert, leer. An einer Stelle, wo die OSZE zusammen mit niederländischen und malaysischen Ermittlern die Untersuchungen geleitet hat, waren Bewaffnete dort und haben uns verboten, uns in die Nähe der Ermittler zu begeben. Wir durften die Ermittler nur am Straßenrand interviewen. Und wir haben auch die Gelegenheit gehabt, mehrere Stunden mit den Einwohnern zu sprechen. Und die machen wirklich einen angsterfüllten, einen traumatisierten Eindruck. Es sind heute mehrere Male Flugzeuge zu hören gewesen und wir haben wirklich bei den Interviews festgestellt, wie alle zusammengezuckt sind, wenn sie diese Flugzeuggeräusche gehört haben.
Goline, vielen Dank für diese Information aus Donetsk. Nach wie vor beschäftigt natürlich die Weltöffentlichkeit die Frage, was geschah genau mit dem Flugzeug der Malaysia Airlines, dass es abgeschossen wurde. Davon geht man mittlerweile aus. Die entscheidende Frage aber natürlich ist, von wem und von wo? Waren es die Separatisten mit einer russischen Flugabwehrrakete namens Buk oder SA-11? War es Absicht oder war es ein Versehen von denen, die diese Rakete abgeschossen haben, aber eigentlich kein ziviles Flugzeug treffen wollten? Möglicherweise besitzen die Amerikaner dazu Beweismaterial. Das war jedenfalls die Hoffnung. Stefan Niemann mit den letzten Einzelheiten dazu.
Der Unglücksort heute. Abgegrast von Separatisten, Ermittlern, Journalisten. Um Aufklärung bemüht sind auch Geheimdienste im fernen Amerika. Sie gelten als Experten im Antiterrorkampf. Doch knapp eine Woche nach der Tragödie gibt es mehr Fragen als Antworten. Warum haben pro-russische Separatisten sofort etliche Leichen wegschaffen lassen? Auf wessen Anweisung hin haben sie Trümmerteile abtransportiert? Zeugen diese auffälligen Splitterspuren vom Beschuss mit einer russischen Rakete? Die US-Geheimdienste haben bislang kaum substanzielle Beweise vorlegen können, die Regierung dennoch selbstbewusst. Erstens haben wir über Wochen Waffenlieferungen von Russland in die Ukraine beobachtet. Zweitens wissen wir, dass eine Rakete das Flugzeug vom Himmel geholt hat. Und wir wissen, dass Separatisten im Internet mit dem Abschuss angegeben haben und dies dann zurückzogen, als sich herausstellte, dass es eine zivile Maschine war. Der Abschuss von MH17 also ein tödlicher Fehler? Dafür sprechen auch Berichte italienischer Zeitungsjournalisten. Sie hatten kurz nach der Katastrophe am Unglücksort einen Kämpfer interviewt. Der sagte, man habe seiner Einheit befohlen, die Piloten zu verhaften. Der Kommandeur war offenbar von einem ukrainischen Militärflugzeug ausgegangen. Die Boden-Luftrakete des russischen Typs SA-11 Buk soll nach Informationen der US-Geheimdienste in den Tagen vor der Tragödie von den Separatisten mehrfach öffentlich vorgeführt worden sein, als Zeichen der Stärke. Es gebe aber keine konkreten Beweise für eine direkte Beteiligung Russlands. Ein Rebellenführer bestätigte heute gegenüber Reuters, dass die Separatisten das Buk-System besäßen. TV-Reporter russischer und amerikanischer Sender streiten derweil heftig über die Beweislage. Wo sind denn die Beweise? Da kommt doch nichts aus Washington. Sogar die Geheimdienste wissen nicht, wer die Rakete abgefeuert hat. Heute veröffentlichte Satellitenaufnahmen schüren inzwischen den Verdacht, dass der Waffennachschub für die Separatisten aus Rostow am Don kommt, also von russischem Staatsgebiet. Und dies laut Washington auch noch nach dem Abschuss der malaysischen Passagiermaschine, mutmaßlich bis heute.
Welche Konsequenzen sollten aus dem Absturz von MH17 eigentlich gezogen werden? Ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk.
Europas Tragödie. Wir trauern. Um 298 unschuldige Menschen. Um die Unfähigkeit der politischen Führer, Waffenruhe in der Ostukraine herzustellen. Um den Verlust der Hoffnung, dass gerade unser Europa des 21. Jahrhunderts für Dialog und Zusammenarbeit steht, nicht für Gewalt und Unverstand. Unsere Nachbarn in den Niederlanden sagen, das ist unser 9/11. Kein falscher Vergleich. Ein einzelner, barbarischer Akt rüttelt an der Weltordnung. Von Amsterdam bis Perth sind sich die Menschen einig. 298 Tote lehren, da ist Krieg. Nicht Krise, nicht Konflikt. Und die Kriegsparteien sind im Patt. Der Westen droht und droht und erreicht seine Ziele nicht. Russland heuchelt und heuchelt und erreicht seine Ziele nicht. 298 Tote lehren auch, wenn Waffengeschäfte mit Russland weitergehen. Wenn der Blick zur Börse wichtiger ist als der Blick auf das Leichenfeld bei Donetsk. Wenn Angela Merkel, Europas stärkste Stimme, nicht laut ausspricht, dass wir Wladimir Putins Geopolitik nicht länger hinnehmen. Wenn sogar diese Tragödie den Waffengang nicht stoppt, dann sind die Werte unserer Zivilgesellschaft nur eine hauchdünne Lackschicht. Falscher Glanz, schnell beschworen, noch schneller brüchig. Die Toten bekommen in ihrer Heimat heute die Würde zurück, die ihnen herzlose, hirnlose Fanatiker und Plünderer am Absturzort nahmen. Das Flugzeug mit den ersten Toten setzte auf, die Welt zollt Respekt. Vergessen wir dabei nicht, die Empörung gegen die Schuldigen.
Sonja Mikic kommentierte, wir möchten Ihnen an dieser Stelle den Weltspiegel extra empfehlen. Er kommt direkt nach den Tagesthemen und er wird den bewegenden Trauertag heute in den Niederlanden noch einmal ausführlich schildern und zusammenfassen. Aber jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Seit 16 Tagen und Nächten liefern sich die Hamas im Gazastreifen und Israel blutige Gefechte. Fast 700 Menschen starben, die Zahl der Verletzten geht in die Tausende. Es trifft vor allem die zivilen Palästinenser, die in dem hermetisch abgeriegelten Gazastreifen den Angriffen der israelischen Armee nahezu schutzlos ausgeliefert sind. Nachdem vergangene Woche der Vorschuss der ägyptischen Regierung für eine Waffenruhe ins Leere lief, sucht nun unter anderem US-Außenminister Kerry nach Wegen mindestens für eine Feuerpause. Und dafür reist Kerry derzeit kreuz und quer durch die Region und traf dabei heute auch den Palästinenser Präsident Abbas. Rüdiger Baumann.
Pendeldiplomatie Teil 1. Die Maschine des US-Außenministers landet heute Morgen am Flughafen Ben-Gurion. Seine eigenen Sicherheitsbehörden halten den Flughafen bei Tel Aviv für zu gefährdet, dass amerikanische Passagiermaschinen dort starten und landen dürfen. Die Regierungsmaschine aber schon. Er will einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Doch der ist immer noch fern. Im Gefolge der Amerikaner streichen auch andere Fluggesellschaften ihre Flüge nach Tel Aviv. Auch die Lufthansa bis mindestens morgen. Ben-Gurion ist der wichtigste zivile internationale Flughafen Israels, eine der Lebensadern. Dass keine Touristen ins Land kommen können, trifft Israel wirtschaftlich. Pendeldiplomatie Teil 2. John Kerry fährt nach Jerusalem. Dort trifft der UN-Generalsekretär Ban. Zwischenergebnis? Keines. Derweil wird weiter geschossen. Auch am 16. Tag seit Beginn des Krieges greift Israel Ziele in Gaza an. Es geht weiter darum, die militärische Struktur der Hamas zu zerstören. Die radikalen Palästinenser benutzen, wie dieses Armeevideo zeigen soll, Krankenwagen und UN-Einrichtungen als Schutz. Auch neben Moscheen, Kirchen, Schulen und Krankenhäusern sollen die Kämpfer sich aufhalten und Waffen lagern. Pendeldiplomatie Teil 3. John Kerrys Konvoi ist inzwischen nach Ramallah weitergereist. Dort trifft er am Nachmittag den Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas. Aus dem Umfeld des Besuchs verlautet, dass es bedeutsame Fortschritte gegeben haben soll bei der Formulierung eines Entwurfs für ein Waffenstillstandsabkommen. Bedeutsame Fortschritte, was immer das heißen mag. Im Gazastreifen wird die Lage für die Zivilbevölkerung immer dramatischer. Über 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Zerstörte Häuser, es gibt kaum Schutz, Lebensmittel und Medikamente werden knapp. Die Menschen leiden. Pendeldiplomatie Teil 4. John Kerry verlässt den Palästinenserpräsidenten in Ramallah und sagt 3 Minuten lang, wortreich, nichts Neues. Unterdessen gehen die Angriffe der Hamas auf Israel weiter. Heute heulten wieder die Sirenen und die israelische Luftabwehr hat zahlreiche Raketen der Hamas abgeschossen. Pendeldiplomatie Teil 5. Kerry trifft im israelischen Verteidigungsministerium auf hochrangige Militärs und den israelischen Premierminister Netanyahu. Kurzer Handshake und die beiden verschwinden wortlos hinter verschlossenen Türen. Die Verhandlungen dauern, Ergebnis erfahren wir nicht. Pendeldiplomatie Teil 6. John Kerry verlässt Israel über den Flughafen Ben-Gurion.
Aber vielleicht bewegt sich ja doch was. Und das fragen wir jetzt Richard Schneider in Tel Aviv. Richard, den Abend über wird gemeldet, der Hamas-Führer Khaled Meshaal sei bereit für einen humanitären Waffenstillstand. Was müsste man darunter verstehen?
Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so richtig klar, denn er hat gleichzeitig gesagt, er würde einem Waffenstillstand ohne eine vollständige Beendigung der Blockade Israels und auch Ägyptens niemals zustimmen. Also im Moment sind das eigentlich nur Worte, die nicht wirklich etwas besagen und eigentlich auch sich vor allem nicht verpflichtet fühlen. Also das heißt, die Hamas hat im Moment noch überhaupt gar keine Verpflichtung abgegeben.
Schauen wir da noch ein Stückchen näher dran, auf die Hamas. Wäre denn die Hamas überhaupt in der Lage, geschlossen zu Verhandlungen anzutreten, damit das dann auch ernst zu nehmen ist?
Die Hamas ist im Moment dreigeteilt. Es gibt die Führung, die in Katar sitzt, das ist Khaled Meshaal. Es gibt die Führung, die politische Führung, die in Gaza sitzt. Und dann gibt es noch den militärischen Flügel, der bislang immer noch gemacht hat, was er wollte. Denn selbst wenn dann der politische Flügel in Gaza gesagt hat, ja, wir wollen eine Waffenruhe, hat der gesagt, nö, wollen wir nicht. Und genau das ist das große Problem, dass eigentlich im Moment nichts wirklich weitergeht. Das heißt, die Frage liegt wiederum, geht wieder zurück an Israel, wollen die eine Waffenruhe? Das ist auch nicht so richtig klar, weil sie stehen im Grunde genommen jetzt in einem Dilemma. Wenn sie jetzt aufhören, hat die Hamas sehr viel gewonnen, nämlich sehr viele israelische Soldaten getötet und auch den internationalen Flughafen lahmgelegt. Und das will Israel und vor allem die Armee nicht auf sich sitzen lassen.
Vielen Dank, Richard, für diese Informationen aus Tel Aviv. Und wir schauen auf einen weiteren Player, und das sind die Amerikaner. Wir haben es ja eben schon in dem Film gesehen, die Sache Pindel-Diplomatie. Die Amerikaner haben ja über Jahre versucht, einen dauerhaften Frieden in Nahost zustande zu bringen. Tina Hassel in Washington. Die bisherige Bilanz der Amerikaner war genau genommen ziemlich schlecht in Sachen Nahostfrieden. Warum glauben die denn überhaupt, dass Außenminister Kerry nun jetzt was zustande bringt?
Nun, Thomas, zum einen ist Außenminister Kerry dafür bekannt, dass er öfters denkt, Dinge seien reif für einen Kompromiss, wenn in der Region die Partner noch längst anders denken. Zum anderen ist er nicht optimistisch geflogen, sondern mit der Energie der Verzweiflung. Das hatte man am Sonntag ja noch mal gemerkt, als sein Mikro offen war und er nicht wusste, dass man hörte, als er sagte, ich muss da jetzt hin, denn die ganze Situation droht außer Kontrolle zu geraten. Also kein Optimismus auch auf amerikanischer Seite. Interessant heute war noch beim Briefing des State Department, dass die Pressesprecherin von Kerry immer wieder betont hat, die Flüge der US-Flieger nach Tel Aviv seien nur wegen Gefahren und aus Angst vor Gefahren ausgesetzt. Denn das ist natürlich in gewisser Weise ein Druckmittel.
Die Frage, Tina, ist natürlich, mit wem will Kerry eigentlich sowas wie Friedensverhandlungen glaubhaft und nachhaltig in Gang setzen? Heißt also, haben die Amerikaner überhaupt noch verlässliche Alliierte im Nahen Osten, mit denen die dann gemeinsam auch wirklich was bewegen könnten? Oder ist das vorbei?
Das ist genau das Problem. Das Standing des Außenministers selbst hat in der Region sehr gelitten durch seine gescheiterten Friedensverhandlungen, die viele ja als naiv betrachtet hatten. Präsident Obama hat ein angespanntes Verhältnis zum israelischen Regierungschef Netanyahu. Aber schlimmer im Moment noch, die USA haben auch ein sehr angespanntes Verhältnis zu Ägypten. Präsident Sisi trägt ihnen immer noch nach, dass sie sehr spät sich erst hinter ihn gestellt haben, ihn anerkannt haben, dass Präsident Obama auch mehr laut das undemokratische Klima erwähnt hat. Also ein Vermittler mit guten Kontakten in die Region sieht, weiß Gott, anders aus.
Also schwierige Verhandlungen nach wie vor, hoffentlich irgendwann mit einem Ergebnis. Vielen Dank, Tina Hassel, nach Washington. Gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen gab es auch heute wieder eine Demonstration in Deutschland. In den vergangenen Tagen waren bei ähnlichen Kundgebungen judenfeindliche Parolen zu hören gewesen. Und diese verurteilte Bundeskanzlerin Merkel heute scharf. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Solche Äußerungen, so Merkel, seien ein Angriff auf Freiheit und Toleranz und der Versuch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erschüttern. Bundespräsident Gauck forderte mehr Zivilcourage. Die Bürger sollten ihre Stimme gegen einen neuen Antisemitismus erheben. Bei einer Demonstration in Bremen waren noch heute wieder vereinzelt antisemitische Hetzparolen auf Schildern zu lesen. Mehrere tausend Menschen protestierten in der Hansestadt gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen. Sie forderten Frieden in den Palästinensergebieten. Anders als bei einer ähnlichen Kundgebung vor 1,5 Wochen verlief die Veranstaltung diesmal friedlich. Asylbewerber dürfen vor ihrer Abschiebung in ein anderes EU-Land nicht mehr wegen Fluchtgefahr eingesperrt werden. Der Bundesgerichtshof entschied jetzt, dass in Deutschland hierfür eine Rechtsgrundlage fehle. Die Richter rügten, die Regierung habe eine EU-Verordnung zur Regelung des Kriteriums Fluchtgefahr bisher nicht umgesetzt. Damit bekam ein Pakistaner Recht, der für seine Überstellung nach Ungarn inhaftiert worden war. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen besucht die deutschen Soldaten in Afghanistan. Sie landete am Morgen in Masar-i-Sharif. Von der Leyen bekräftigte, dass sich die Bundeswehr nach dem Kampfeinsatz von 2015 an mit etwa 800 Soldaten an einer internationalen Ausbildungs- und Unterstützungsmission in Afghanistan beteiligen wird. In Taiwan sind bei einem Flugzeugunglück mindestens 47 der 58 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine der TransAsia Airways stürzte bei einer missglückten Notlandung auf der Insel Pangshu ab und zerstörte mehrere Häuser und Autos. Wegen eines Taifuns gab es zum Unglückszeitpunkt schwere Regenfälle. Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte weiter erholt. Im Mittelpunkt standen Quartalszahlen wie die des Autobauers Daimler. Mehr dazu von Anja Kohl.
Daimler hat neue Modelle auf den Markt gebracht, zudem ein striktes Sparprogramm aufgelegt. Es wirkt. Im zweiten Quartal stieg der Daimler-Gewinn um 12% auf 2,5 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern und ohne Sondereffekte. Im Vorjahr hatte noch der Verkauf von Airbus-Anteilen außerordentlich Geld in die Kasse gespült. Beim Sparen will Daimler die Drehzahl erhöhen mit einem neuen milliardenschweren Programm. Das aktuelle sieht vor, dieses Jahr 4 Milliarden Euro einzusparen. Das neue soll bis 2020 um die 2 Milliarden bringen, heißt es. Im Gegenzug will Daimler Milliarden in seine deutschen Standorte investieren. Die Mitarbeiter sollen dafür Zugeständnisse machen, bei Arbeitszeit und vielleicht auch beim Lohn. Anlegern gefällt die Sparmentalität der Schwaben. Die Daimler-Aktie ist so viel wert wie zuletzt vor 6,5 Jahren. Heute verlor sie leicht. Daimlers Gewinn ist auf Rekordniveau, ebenso die Gehälter der Daimler-Manager. Sie müssen der Belegschaft die neue Sparrunde vermitteln.
An der Frankfurter Börse ging mit dem DAX heute nach oben auf 9.754 Punkte. Der Dow Jones schloss hingegen im Minus bei 17.087. Joachim Löw bleibt Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Über die DFB-Homepage ließ er mitteilen, er werde seinen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich erfüllen. Nach dem Sieg bei der WM hatte der 54-Jährige sich Bedenkzeit erbeten und erst einmal Urlaub gemacht. Soweit der Nachrichtenüberblick und damit zurück zu Thomas Roth.
Vielen Dank, Jan Hofer. Wo Giglio liegt, das weiß man spätestens seit dem 13. Januar 2012. Warum? Damals kenterte die Costa Concordia direkt vor der Küste der kleinen italienischen Mittelmeerinsel. Und die war bis dahin unter ruhesuchenden Urlaubern eher sowas wie ein Geheimtipp. Aber mit der Ruhe war es von da an natürlich vorbei. Und nun könnte sie aber wieder einkehren, denn heute endlich machte sich der havarierte Meeresriese auf seine letzte Fahrt Richtung Genua, wie Mike Lingenfelser berichtet.
Es ist ein ungewohnter Blick auf Giglios Küste. Die Costa Concordia ist weg, nur die Reste der Bergungsbaustelle sind noch zu sehen. Am frühen Morgen nach dem Kappen der Taue bringen die mächtigen Schlepper das Schiff in Position, dann verschwindet es nach und nach am Horizont. Das Wrack ist auf seiner letzten Reise im Schritttempo Richtung Genua. An Bord arbeiten Bergungsleute auch während der Fahrt an den seitlich angebrachten Schwimmkörpern, um den bestmöglichen Auftrieb zu erreichen. Wir müssen das Schiff noch etwa einen Meter mehr nach oben heben, sodass es weniger Tiefgang hat. Aber das ist für die Techniker reine Routine, da sie immer vertrauter mit dem System werden und immer bessere Lösungen finden. Am Hafen feiert das internationale Bergungsteam den bisherigen Erfolg seiner mehr als zweijährigen Arbeit. Auch für die Bewohner von Giglio ein besonders bewegender Tag. Die Wetterprognosen sind günstig. Deshalb wird das ehemalige Kreuzfahrtschiff vermutlich am Samstagabend oder Sonntagmorgen den Hafen von Genua erreichen. Dort wird das Wrack verschrottet.
Naja, bis dahin gute Fahrt. Jetzt kommt es natürlich dort zumindest nur noch darauf an, dass das Mittelmeer in den nächsten Tagen wirklich so ruhig und sanft bleibt wie heute. Was man übrigens von der Ostsee so nicht sagen kann. Obwohl, Sven Plöger, die Frage ist natürlich ganz spannend. Das Wetter ist dort eigentlich richtig gut, aber das Meer ist nicht ruhig.
Ja, ganz genau. Das ist richtig, Thomas Roth. Wir haben eine ganze Menge Wind, Nordostwind derzeit im Ostseeumfeld. Das Meer sieht sehr unruhig aus, ist unruhig, aber das Wetter ist prima und es lädt natürlich gerade jetzt in der Urlaubszeit auch insbesondere zum Badengehen ein. Deswegen nochmal einen kleinen Hinweis an der Stelle. Wir gucken nochmal auf das schöne Wetter, einfach, dass man es gesehen hat von oben, vom Satelliten aus. Hier ist der Norden Deutschlands, dort ist zu sehen die Ostsee und wir haben mal dran geschrieben, Schwerin heute, hohe Temperaturen, 28 Grad, das Wasser 20 Grad lädt eben zum Baden ein. Und jetzt kommt ein Pfeil hinzu, der Nordostwind. Hier frei über die Ostsee wird also mit dem Wind das Wasser vor sich hergeschoben. Das erzeugt eine ganz schön lange Dünung. Das erzeugt auch natürlich eine gewisse Wellenhöhe. Und das führt dann für die Badenden zum folgenden Problem. Wir haben nämlich diesen berühmten Brandungsrückstrom oder viele sagen auch Unterströmung. Und dann zieht es einem unten so richtig die Füße weg, wenn sich die Welle zurückzieht. Und wenn man dann eben frei schwimmt, nicht mehr auf den Grund kommt, kann es passieren, dass man raus auf die Ostsee gezogen wird und dann ist natürlich Gefahr da. Also vorsichtig baden, insbesondere jetzt mit Kindern. Jetzt gucken wir schnell noch aufs Wetter, blicken noch mal ganz schnell auf diesen Strömungsfilm, der eben noch mal zeigt, wie aus Nordosten der Wind auch morgen weitergeht. Die Nacht sieht dann so aus, dass wir in der Osthälfte schon die ersten Schauer haben, die von Polen neu reinziehen. Temperaturen morgen früh meistens so zwischen 13 und 17, am Rhein teilweise nicht unter 18, 19 Grad. Der Vormittag, diese Regenschauer sind hier ziemlich aktiv von der Uckermark Richtung Oberlausitz. Ansonsten viel schönes Wetter am Vormittag, nachmittags in der Mitte und auch im Süden häufiger Schauer und Gewitter. Im Nordseeumfeld richtig schön, Temperaturen dann teilweise wieder bis 29 Grad. Allerdings dort im Osten in der Lausitz, wo es länger trüb ist, nur um 18 bis 20. Der Wind aus Nordost, haben wir darüber gesprochen, Stärke 3 bis 5. Die Aussichten zeigen dann am Freitag in der Mitte häufiger Regen und deutlich kühler. Sonst Freitag und Samstag wechselhaft mit Schauern, mit Gewittern. Und der 15-Tage-Trend noch flott für Cottbus. Kleines Verschnaufen, dann zum Wochenende wieder Hochsommer. Man kann also, Thomas, zusammenfassend sagen, Sommerwetter mit Einschränkungen steht derzeit an.
So können wir das, glaube ich, überleben. Sven, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer können Sie dann um 0:15 Uhr sehen. Und uns gibt's morgen Abend wieder. Kommen Sie also gut durch die Nacht.